Ja, einen schönen guten Morgen allerseits. Vor Jahren gab es einen Werbespot, der hat eine gewisse Berühmtheit erlangt und Kultstatus im Grunde auch bekommen. Zwei Personen treffen sich nach vielen, vielen Jahren in einem Restaurant und die beiden erkennen sich wieder und sind erstaunt und fragen sich, wie geht es dir, was ist aus dir geworden? Und der eine zückt aus seinem Jackett Bilder und sagt, mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein Geld bzw. mein Anlageberater. Der andere zieht auch aus seiner Jackentasche Bilder und sagt, und die sind jeweils größer, mein Auto größer, mein Haus größer, mein Boot größer und mein Anlageberater, mein Geld besser. Wie gesagt, ein Werbespot, der Kultstatus erreicht hat und der so in unsere Kultur hineinpasst, wie wir unterwegs sind, was das Leben, was wir wichtig finden für unser Leben, worauf wir aus sind. Aber letztendlich ist es doch zu kurz gedacht, nicht wahr? Alles ist vergänglich. Noch das größte, schönste Auto ist vergänglich. Das Haus, wie oft ist es auch nachher ein Problem beim Erben? Mein Boot, wer überhaupt eins hat? Und mein Geld, mein Anlageberater. Ihr Lieben, alles, was wir haben an Hab und Gut in den nächsten 100 Jahren, wird es alles dahin fließen und nicht mehr unser eigen sein und nicht mehr für uns da sein. Alles ist vergänglich. Und wisst ihr, als ich mich an diesen Spot wieder erinnert habe, habe ich mich gefragt, was hätte Jesus wohl aus seiner Jackentasche gezogen, wenn man ihn engagiert hätte für diesen Werbespot? Ich will es euch zeigen. All das ist vergänglich. Das hätte Jesus nicht erwähnt. Er hätte gesagt, mein Wort, das ewig ist, das nie vergeht und das vielen Menschen zum Heil geworden ist, zum Trost, zum Segen geworden ist, Orientierung geworden ist. Ich glaube, er hätte ein Bild von sich gezeigt. Meine Person, ewig, der Sohn Gottes. Personifizierte Liebe Gottes hier auf Erden. Und er hätte gesagt, meine, was meint ihr als drittes? Er hätte gesagt, meine Gemeinde. Er hätte gesagt, meine Gemeinde. Gemeinde, die sich zusammensetzt aus Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben und wo man erfahren darf, in dieser Gemeinde wohnt die Liebe Gottes. In der Gemeinde wohnt die Liebe Gottes. Gemeinde hat bei Jesus Christus einen hohen oder möchte ich sagen allergrößten Stellenwert, die höchste Bedeutung. Er sagt, ich bin der gute Hirte für euch, die ihr mit mir unterwegs seid. Ich bin das Haupt der Gemeinschaft der Glaubenden und ihr seid die Glieder. Ich bin der Bräutigam und die Gemeinde ist die herrliche Braut, die ich mir zubereite und auf die ich mich freue, wenn ich einmal wiederkommen werde und es wird ein Hochzeitsmahl geben. Wie gesagt, ich habe es hier aufgemalt. Die Gemeinde gehört zu den drei Größen, die hier auf Erden ewig sind, denen die Ewigkeit anhaftet. Das ist nur Gott selbst, das ist nur Gottes Wort und das ist eben die Gemeinde Jesu. Diese drei werden in der Ewigkeitswelt Gottes ewig bestehen und da sein. Kein Wunder hat die Gemeinde einen hohen Stellenwert im Herzen Jesu Christi. So sind wir also Teil eines großartigen Abenteuers Gottes, das er Gemeinde nennt, auch wenn uns das manchmal vielleicht nicht so vorkommt. Es ist und bleibt ein Abenteuer, auch wenn es der ein oder andere vielleicht persönlich als Albtraum erlebt oder erlebt hat. Aber Gemeinde ist das große Abenteuer Gottes in Jesus Christus auf dieser Erde. Wie gesagt, der Ort, wo die Liebe Jesu Christi wohnt. Und darum möchte ich uns heute Morgen mit hineinnehmen in ein ganz wichtiges oder gewichtiges Thema. Und das Thema lautet, das könnt ihr hier vorne sehen, mit dem Beamer wird es uns gezeigt, wir als Gemeinde, warum jeder von uns für den anderen wertvoll ist. Darüber möchte ich heute Morgen mal aus dem Wort Gottes mit euch nachdenken. Warum jeder von uns für den anderen wertvoll ist. Schaut euch gerade mal kurz um, links, rechts, vorne, nach hinten, wer der jeder oder jede Frau, jeder Mann ist, neben dem ihr gerade sitzt. Man muss sich auch manchmal wahrnehmen in der Gemeinde, nicht? Und nimm's mal unter dem Gedanken wahr, der jetzt gerade neben mir sitzt, der vor mir sitzt, der hinter mir sitzt, der ist wertvoll für mich hier in unserer Gemeinde. Es mag sein, dass du es heute Morgen noch nicht jetzt gleich so wahrnehmen kannst oder nicht gleich davon überzeugt bist, aber ich hoffe, nachdem wir das Wort Gottes dazu gehört haben, dass du dann davon ganz neu angetan überzeugt bist oder darüber nachdenkst. Wie gesagt, wir wollen vom Wort Gottes her einsteigen, was wir einander bedeuten können, wie das miteinander gelingen kann und was Jesus mit der Vielfalt, die ja auch unsere Gemeinde abbildet, beabsichtigt. Ich möchte dazu auch einige persönliche Erfahrungen aus meinen Dienstjahren oder von anderen Kollegen mit einfließen lassen. Und herausgekommen sind, um es einfacher zu machen, aber in der Einfachheit soll keine Blattheit stecken, sondern einfach nur, dass wir eine Stoßrichtung bekommen. Herausgekommen sind für mich aus der Vorbereitung 3 Impulse. Und ich habe das jeder ein klein wenig aufgeschlüsselt in 3 Lebensphasen. Einen Impuls für die blühende Jugend unter uns, einen für die sogenannte Lebensmitte und einen Impuls für das fortgeschrittene Alter unter uns. Und eine Bitte hätte ich, legt mich bei diesen Impulsen jetzt altersmäßig bitte nicht fest. Ich glaube, ihr findet euch selbst am besten in der jeweiligen Lebensphase von diesen 3. Und wenn manches etwas pauschal klingen mag, habt Nachsicht und nehmt das mit, was bei euch zutrifft. Es geht, wie gesagt, um die Stoßrichtung, warum jeder, das heißt die Jugend oder die Jugenderwachsenen, wir im mittleren Alter und das fortgeschrittene Alter, warum jeder für den anderen wichtig ist. Beginnen wir mit dem Impuls für die Jugendzeit. Warum seid ihr Jugendlichen so wertvoll für uns als Gemeinde? Ich habe es mal so genannt, es liegt an der Tatkraft der Jugendjahre. Und damit mit der Bitte, die damit verbunden ist, sei der nach vorne treibende Motor für das Reich Gottes, für die Gemeinde Jesu. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so lesen wir Psalm 127, so sind die Söhne der Jugendzeit und ich glaube auch die Töchter der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher, ich sag mal die Gemeinde als Köcher, wohl dem, der seinen Köcher, der die Gemeinde mit ihnen gefüllt hat. Könntet ihr das so unterschreiben? Wohl dem, wenn wir viele junge Leute in der Gemeinde haben. Wenn der Gemeindeköcher damit gefüllt ist. Gebt ihr mir recht, wenn ich sage, keine Lebensphase kann so elanvoll, so vital sein. Da kann man so kreativ träumen und Neues wagen, so kraftvoll nach vorne bringen, beherzt und unbekümmert einfach mal Dinge tun, wie in keinem anderen Lebensalter mehr. Ich merke es ja zu Hause, habe es bei meinen Kindern gemerkt. Die sind ja jetzt alle Erwachsene oder junge Erwachsene. Als wir uns vor Jahren eine neue Digitalkamera gekauft haben, da habe ich den Unterschied so krass gemerkt. Ich hatte die Bedienungsanleitung genommen und habe mich da durchgekämpft und so weiter. Und meine Töchter haben gesagt, Papa, gib mal die Kamera her. Und die haben einfach die Kamera bedient und gemacht und getan. Und die waren viel schneller und viel fixer. Und ich bin mit dem Lesen gar nicht nachgekommen. Und ich merke heute, selbst bei meinen Schwiegersöhnen, die da jetzt im Hause sind, die da sind, und bei meinen Kindern, und euch geht's vielleicht genauso als Eltern, die erwachsene Kinder habt, wie die Kinder uns links und rechts überholen. Und ich möchte, muss mir sagen, ich bin mir nicht zu schade, meine Schwiegersöhne, meine Töchter mal hin und wieder zu fragen, du, könnte ich da und da deine Hilfe haben? Weil sie einfach besser sind. Weil sie einfach mehr wissen, kraftvoller, tatkräftiger drangehen. Ich glaube, Gottes Wort stimmt schon, wenn es da bildlich heißt, wie die Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne und Töchter der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher damit gefüllt hat. Wohl der Gemeinde also, die einen vollgefüllten Köcher hat mit Jugendlichen. Aber ich möchte das gar nicht verglorifizieren an dieser Stelle. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt auch die abgelöschte Jugend. Die abgelöschte Jugend. Ich fand den Begriff so irgendwie interessant, dann hat er ihn auch erklärt. Die leben nach einem ganz bestimmten Motto. Und dann habe ich mich erinnert an eine Einladung in einen Jugendkreis. Und ich saß neben einem jüngeren Mann. Und wir kamen so ins Gespräch nach diesem Jugendkreisabend und ich habe ihn so gefragt, was wirst denn du so machen oder was soll so aus dir werden? Und dann hat er zu mir gesagt, KP. KP. Und naja, ich war erstmal ein bisschen erschrocken, die kurze, knackige Antwort. Dann habe ich so kurz nachgedacht, KP, so in meiner Schiene, Krankenhauspastor vielleicht. Ja? Toller Beruf, ne? Und dann frage ich ihn, ja, was heißt KP? Da sagt er, keinen Plan. Keinen Plan. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass viele Jugendliche auch noch so unterwegs sind. Keinen Plan. Vielleicht, weil sie überfordert sind in den ganzen Möglichkeiten, die das heutige Leben bietet. Weil es zu viel ist, was auf sie einströmt und wo soll ich da meinen Weg finden. Aber vielleicht doch einfach, weil sie sich ihr Vitalsein erschöpft in Partys und Konsumfeldzügen, im Bedienen der Social Medias, wie viele Freunde habe ich in Facebook und wie viele Likes bekomme ich, dass sich da alles so ein bisschen erschöpft und damit auch abschöpft. Und aber ich glaube, eine abgelöschte Jugend gab es auch schon zu meiner Zeit, nur haben wir das anders gelebt, weil wir diese Medien so noch nicht hatten. Und dann gibt es die abgetauchte Jugend und da möchte ich ein klein wenig mit euch drüber nachdenken. Die abgetauchte Jugend sind eigentlich die Jugendlichen, die motiviert sind. Die jungen Erwachsenen, die motiviert sind, aber sie werden von uns Älteren nicht mehr gefragt. Sie bekommen keine Freiräume, weil wir alles schon besetzen in der Gemeinde. Und natürlich alles schon durch Erfahrung auch gut können. Sie sollen da sein, aber bloß nichts groß verändern. Und dann überlassen wir oft die Jugendlichen sich selbst und wir kümmern sich nicht groß um ihre Belange. Schaut mal Gemeindehäuser an, da wo ihr so hinkommt, im Urlaub und so weiter. Und fragt mal, wo sind bei euch die Jugendräume? Ich habe da auch eine tolle Erfahrung gehabt und habe gefragt, wo trifft sich denn bei euch die Jugend in einer Gemeinde? Und dann sagte ein Ältester zu mir, im Untergeschoss, und zwar ganz hinten im letzten Raum. Da dachte ich mir, so wird wahrscheinlich auch Gemeinde mit der Jugend gelebt, nicht? Im Untergeschoss, im Gang, ganz hinten. Ich möchte euch mal Gründe nennen, das sind sicherlich nicht alle, aber aus meinem Dienst heraus und aus Erfahrungen würde ich sagen, dass sie zumindest eine Rolle spielen. Gründe, warum motivierte junge Leute abtauchen und nicht mehr in der Gemeinde sind. Ich möchte hier gerne euch mal zeigen. Erstens, die tragenden Beziehungen zu anderen fehlen. Das Wort Gottes wird ihnen lebensfremd vermittelt und sie dürfen nicht verantwortlich mitarbeiten. Und wenn das stimmt, und ich meine schon, dass es stimmt, worauf müssten wir achten, wenn wir einen Gemeindekircher voller Jugendliche und junger Leute haben wollen? Und wenn es gut ist, den zu haben? Es ist wichtig, dass wir auf gute Beziehungen, sie sind das A und O, unter den Jugendlichen achten. Dass die Jugendlichen untereinander gute Beziehungen haben, aber dass sie auch gute Beziehungen zu uns in der Gemeinde haben. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass ein 20-Jähriger einen 55-Jährigen einlädt und sagt, du, komm mal in meine Studentenbude und wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Es muss andersrum laufen, ihr Lieben. Als ich Student war in Gießen, war ich in der Baptistengemeinde und wir Studenten wurden jeden Sonntag, hatten wir Gastgeber von Familien, die einfach ihre Häuser geöffnet haben und wir durften uns als Studenten eintragen und durften dort dann Mittagessen. Und als Student, wenn du nicht gerade wieder nach Hause fährst und Hotel Mama hast mit einer guten Küche, freust du dich über jedes warme Mittagessen, das auch mal anders schmeckt als in der Mensa. Also sonntags war ein Highlight und dann mit den Geschwistern zu reden, wie sie Gemeinde leben, wie es ihnen im Glauben geht, da haben wir viel davon profitiert als Studenten. Aber das offene Herz, die offene Tür, ich glaube, das muss von uns Älteren kommen gegenüber den jüngeren Leuten. Und bei der Jugend ist es, glaube ich, so, nach wie vor, da könnt ihr mir recht geben oder vielleicht es anders sagen, aber da, wo meine Freunde sind, da bin ich auch. Und da, wo ich gern gesehen bin, da gehe ich hin. Das Wort Gottes lebensnah weitergeben. Ich möchte gleich um Verzeihung bitten, wenn das von hier vorne aus, ihr lieben jungen Leute, nicht passiert. Wenn wir so wie Uniprofessoren, nichts gegen Uniprofessoren, aber ich habe auch mal einen erlebt, der hat einen Galaterbrief ausgelegt und das war so trocken, das war so langweilig, das war so zäh. Gut, es darf an der Uni sein, aber ich dachte mir, wenn der sonntagmorgens predigt, dann ist die Gemeinde leer. Auf Dauer. Lasst uns darum ringen, wie können wir lebensnah das Wort Gottes miteinander teilen. Predigen, verkündigen, voneinander hören. Und dann jungen Leuten etwas zutrauen, ihnen Verantwortung übergeben, Freiräume schaffen, den Rücken stärken, learning by doing, die Rückendeckung geben, wir stehen zu euch. Und wenn wir Älteren meinen, dass wir das schon tun, dann fragt bitte mal die Jugendlichen, ob sie es auch so empfinden. Das ist ja das eine, was wir meinen, was wir schon tun den Jugendlichen gegenüber, und ist was andere, was sie empfinden und wie sie uns wahrnehmen als Ältere. Ihr jungen Leute, ich kenne euch noch nicht so gut, aber ich glaube, wir wünschen uns, dass ihr nicht abtaucht hier, sondern dass ihr auftaucht. Und dass ihr auch nicht abtauchen müsst, sondern dass ihr euch einbringen könnt. Und dass ihr diese Gemeinde lieben lernen könnt, euch mit ihr identifizieren könnt und dass ihr etwas von dem seid, was hier steht, nämlich ein nach vorne treibender Motor für das Reich Gottes, für Jesus Christus. Wir brauchen euch, ihr seid wertvoll. Kommen wir zur Altersphase der Lebensmitte. Wenn die Jugend wertvoll ist, von Gott her gesehen, als nach vorne treibender Motor und Potenzial hat, Dinge neu auf den Weg zu bringen, so denke ich, es sind, und da nehme ich mich jetzt noch mit rein, in die Lebensmitte, obwohl man mit Mitte 50 ja auch schon über der Lebensmitte ist, aber ich rechne mich noch zur Lebensmitte, weil das bisherige Leben mit Gott uns etwas geschenkt hat oder etwas gereift ist, was ich mal so nennen möchte mit dem zweiten Gedanke, der Erfahrungsschatz der Lebensmitte. Und daraus die Bitte, sei die Zuverlässigkeit in Person für Jesus und für seine Gemeinde. Diener Christi sind wir, schreibt Paulus 1. Korinther 4, 1 bis 2. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig, treu ausfüllt. Paulus schreibt diese Worte quasi in der Lebensmitte seiner Schaffenskraft angekommen. Er hat manche Erfolge und Frucht schon eingefahren und gesehen. Aber er kennt auch zutiefst schmerzliche Niederlagen und Enttäuschungen. Lest mal die Briefe und in der Apostelgeschichte, welche schmerzvollen Erfahrungen, welche Enttäuschungen Paulus auszuhalten hatte und erlebt hat. Aber er weiß auch um Gottes Gnade und seine Geduld. Er weiß, hat einen Erfahrungsschatz im Glauben gewonnen und mittlerweile weiß er, wer er ist und worauf er von Gott her gebrieft und für ihn verantwortlich ist. Und dieser erfahrene Gottesmann muss sich jetzt vor diesen Korinthern verteidigen. Er muss sich neu dort behaupten. Und so schreibt er diesen Korinthern eben, was sein Leben ausmacht. Er nimmt seine Mitarbeiter und ich, wir sind Diener Christi. So verstehen wir uns. Wir dienen unserem Herrn, der so viel Tolles für uns getan hat, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, das ewige Leben gibt, wiederkommen wird. Das, was wir gerade im Glaubensbekenntnis miteinander gesungen haben. Und dem zu dienen, das macht mich aus, sagt Paulus. Und was erwartet man von jemandem, dem solch eine Aufgabe, Jesus zu dienen, anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig tut, ausführt. Treue als hohes Gut im Leben mit Jesus und in der Gemeinde. Ihr Lieben, die ihr euch in dieser paulinischen Lebensphase befindet und ein gewisses Maß an Erfahrungen und Glaubensreife besitzt, darf ich euch das inständig ans Herz legen. Bleibt der Gemeinde dadurch wertvoll erhalten, indem ihr zuverlässig und treu seid. Steht weiterhin treu zur Gemeinde, auch wenn es mal nicht so läuft, wie ihr es gerne hättet, oder auch wenn es nicht gut läuft. Ich danke Gott jedem, der hier treu durchgehalten hat, ganz ehrlich, die letzten Jahre. Ich bete aber auch immer wieder für diejenigen, für die sich das nicht mehr so ergeben konnte. Das mag berechtigte Gründe haben, weil einfach zu viel passiert ist, als dass es noch ginge. Wollt ihr wissen, warum Leute mittleren Alters Gemeinde aufgeben? Aufgeben, indem sie äußerlich weggehen oder sich innerlich verabschieden, noch da sind, aber innerlich weggegangen sind. Wollt ihr es wissen? Ich nenne euch mal drei große Gründe hier mit dem nächsten Bild. Weil Enttäuschungen nicht segensreich verarbeitet sind. Vielleicht auch, dass man Enttäuschungen nicht segensreich verarbeiten darf. wenn man einfach so den Deckel drauf macht und jetzt einfach nur nach vorne wieder. Vielleicht, wenn man Enttäuschungen nicht segensreich verarbeiten kann, aber vielleicht auch gar nicht will. Wenn man Vergebung und Versöhnung vernachlässigt. Kann auch Stolz heraus sein, dass ich Vergebung und Versöhnung vernachlässige. Es kann auf Druck hin sein, weil andere mich immer wieder unter Druck setzen. Du musst vergeben, du solltest dem anderen mit dem anderen dich versöhnen. Und ich kann diesem Druck nicht standhalten. Aber es kann auch sein, dass ich Vergebung und Versöhnung vernachlässige, weil ich es einfach immer wieder auf die lange Bank schiebe. Immer wieder hinausschiebe. Oder weil man, dritter Gedanke, weil man im Glauben stehen bleibt. Lasst uns von Paulus lernen, diese drei Punkte, wie man hier weiterkommen kann. Nur ganz kurz. In jeder Enttäuschung, das können wir von Paulus erfahren, in jeder Enttäuschung steckt ein Segenspotenzial. Ich versuche mir das selbst immer wieder zu verinnerlichen, wenn ich mich enttäuscht fühle oder enttäuscht werde, dass ich sage, Herr, ich will nicht, dass diese Enttäuschung mein Glaubensleben prägt und stimmt und bestimmt. Aber ich möchte, dass ich das Segenspotenzial, das, was für mich da drin steckt, als ein goldenes Körnchen, das möchte ich erkennen und bitte hilf mir dabei, dass ich die Enttäuschung segensreich verarbeite, dass ich gestärkt daraus hervorgehe. Ich möchte das entdecken. Bitte Gottes Geist, das dir zu zeigen. Überleg mal, wie oft Paulus enttäuscht wurde. Und trotzdem hat er doch im Glauben nie aufgegeben, hat auch nie seine Vision für Gemeinde aufgegeben. Ich lese da nichts davon in der Bibel. Dann muss er doch seine Enttäuschungen mit Gottes Geist, mit Gottes Kraft irgendwo segensreich verarbeiten können oder geschafft haben. Herr, hilf uns dabei. Und dann wächst man im Glauben und du wirst wieder anderen zu einer Stärkung. Und bleibe unterwegs im Geist der Versöhnung. Ich habe mich auch gefragt, wie oft muss Paulus wohl vergeben haben, wenn er da so Briefe schreibt, zum Beispiel an die Korinther. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat ihnen so viel Gutes getan. Und dann kommen da irgendwelche Leute und machen ihm das Leben schwer und er muss sich dann rechtfertigen. Und muss ich bloßstellen und muss ich neu behaupten. Ich glaube, ohne das Vergebung, ohne Versöhnung, hätte Paulus all das nicht tun können, was er getan hat. Und um weiterhin segensreich in der Gemeinde tätig sein zu können. Darf ich so ganz persönlich fragen, wo steht bei dir Vergebung an, wo steht Vergebung aus? Hindert dich dein Stolz, hindert dich die lange Bank? Hindert dich der Druck von anderen? In welcher Kategorie würdest du dich einordnen? Ein treuer Diener Christi sein heißt, bleib nicht im Glauben stehen. Wisst ihr, ich denke mir auch, der Paulus hätte sagen können, Schluss mit den vielen Reisen. Er hätte sagen können, Schluss mit den permanenten Besuchen in den Synagogen bei meinen Volksgenossen, die werfen mich ja doch wieder raus. Er hätte sagen, Schluss mit diesem aufwendigen Schreiben. Er hätte sagen können, Schluss mit diesem regen Gebetseinsatz für all die Gemeinden, in denen ich unterwegs war. Aber er hatte etwas, was ihn angetrieben hat. Und Christen heißen schon in der Apostelgeschichte, das sind die, die des Weges sind. Das sind nicht Leute, die stehen bleiben oder stehen geblieben sind. Im Glauben stehen ist eigentlich was Tolles, nicht? Weil man da eine Überzeugung hat. Aber wenn es heißt, im Alltag stehe ich im Glauben, das heißt, ich bewege mich nicht mehr, ich komme nicht mehr vorwärts, dann ist das der Tod im Topf. Wir Christen sind des Weges unterwegs mit unserem Herrn, durch die Höhen und die Tiefen. Und so mancher Christ steht in der Gefahr, zur christlichen Salzsäule zu erstarren. So wie Lots Frau, weil er sein Glauben nur noch rückwärtsgewandt lebt. Und dann immer mehr erstarrt und bitter wird, aber nicht mehr nach vorwärtsgewandt. Ihr Lieben, Jesus hat für jeden von euch eine Zukunft und mag das Leben noch so hart für dich gespielt haben. Gott hat für jede Gemeinde eine Zukunft und ein Segenspotenzial. Lasst uns nicht so sehr rückwärtsgewandt erstarren zur Salzsäule, sondern vorwärtsgewandt schauen und ausstrecken und unterwegs sein, des Weges sein, ganz neu mit Jesus Christus. Bring deinen Erfahrungsschatz ein, bleibe nicht erstarrt in enttäuschter Frömmigkeit, gehe Schritte des Glaubens und bleib wertvoll für die Gemeinde. Als ich vor einer neuen Gemeindeherausforderung stand, da habe ich eine schöne E-Mail bekommen von einem Kollegen, den ich sehr schätze, Und er hat mir geschrieben, lieber Hans-Peter, unter anderem hat er geschrieben, lieber Hans-Peter, sicher wirst du noch einmal ganz neu herausgefordert, in sehr positiver Weise. Das ist gut so und bewahrt so ganz nebenbei vor dem frühzeitigen Umschalten in den Rentnermodus. Für diesen Status, lieber Hans-Peter, bist du noch zu jung. Netter Kollege, nicht? Aber genau den Punkt auch getroffen. Für das frühzeitige Umschalten in den Rentnermodus bist du mit 55 noch zu jung. Ihr Lieben, kann es sein, dass der ein oder andere in der Lebensmitte schon frühzeitig auf den Rentnermodus in der Mitarbeit Jesu umgestellt hat? Für diesen Status bist du noch zu jung. Und der dritte Gedanke, dritte Impuls, eine weitere Lebensphase. Ich möchte zu euch sprechen, den Älteren unter uns, warum ihr für jeden in der Gemeinde so wichtig und wertvoll seid. Das ist die Weisheit des Alters oder sei präsent. Ich möchte in Klammern hinzufügen, so gut es geht, so gut es noch geht im Gemeindeleben. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Ich habe diesen Vers oft gehört, wenn ich mit Senioren unterwegs war, sie zu Hause besucht habe, weil sie nicht mehr in die Gemeinde kommen können oder weil sie einfach körperliches Gebrechen hatten, weil so vieles nicht mehr ging. Ja, der äußere Mensch verfällt, verfällt, aber der innere Mensch, der Glaubensmensch, der baut sich auf. Wie recht Gottes Wort hier hat. Und vielleicht können manch Ältere hier in der Gemeinde auch schon ein Lied singen in dieser Weise, wie der äußere Mensch verfällt. Und dieses Lied hat vielleicht den Titel, es geht nicht mehr so, darüber bin ich nicht froh. Und dann könnt ihr eure persönlichen Strophen schreiben. Warum es nicht mehr so geht und warum ihr nicht mehr froh seid. Und ich glaube, da können viele Ältere Strophen schreiben zu diesem Lied. Ja, die körperlichen Grenzen werden zunehmend spürbar, aber Gott sagt, der innere Mensch baut sich auf. Auch wenn es körperlich langsam bergab geht, geistlich darf es bergauf aufgehen. Und wer dieses Erneuertwerden durch den Geist Gottes in seinem Leben zulässt, der bleibt auch in späteren Lebensjahren ein Mensch, wenn er noch in die Gemeinde kommen kann, der wach ist, der aufmerksam ist, von dem man etwas lernen kann im Glauben und von seiner Lebenserfahrung. Und deshalb möchte ich euch Älteren das so zusagen, mit diesem Wort, das ihr kennt, weil früher die Seniorengruppe so hieß, Spätlese. Ihr lieben Älteren hier in der Gemeinde, ihr seid die geistliche Spätlese, die besonders bekömmlich ist für die Gemeinde. Besonders bekömmlich ist für uns in der Gemeinde. Ihr tut unserer Gemeinde gut. Ihr dürft uns jüngeren Impulsgeber sein und zeigen, warum ein reifes Christenleben lohnenswert ist. Ihr habt Wissen und Weisheit, die wir auf eine gewisse Weise in jungen Jahren noch nicht haben. Und das tröstet mich jetzt wieder bei meinen Töchtern und bei meinen Schwiegersöhnen, dass ich ihnen auch doch, was Lebenserfahrung anbelangt, merke, doch einiges voraus habe und haben darf. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, wenn ein gereifter Mensch stirbt, dann ist es wie wenn eine Bibliothek verbrennt. Heute würde man sagen, wie wenn Wikipedia ausgeschaltet wird. Wenn ein gereifter Mensch stirbt, dann ist es wie wenn eine Bibliothek verbrennt. Ja, da geht etwas Wertvolles auf dieser Erde zu Ende und verloren. Dann ist das nicht mehr präsent und kann nicht mehr präsent sein. Aber warum verlassen ältere Menschen oft die Gemeinde? Hier auch da mal drei Gründe, vielleicht findet ihr noch andere dazu. Aber klar, weil Krankheit und Nöte und dann im Endeffekt manchmal eben auch der Tod kommt oder zunimmt. Aber weil sie das Empfinden haben, wir sind nicht mehr gefragt. Was macht es mit den Älteren in der Gemeinde, mit den Alten in der Gemeinde, wenn sie das Empfinden haben, wir sind nicht mehr gefragt? Es läuft alles einfach an uns vorbei. Dabei haben wir doch früher mal in der Gemeinde uns auch Gedanken gemacht und haben Erfahrungen mitgebracht. Wenn sie nicht mehr als beratend angefragt werden. Und dann gibt es aber auch noch eine Einstellung bei den Älteren, die ist mir auch nicht so ganz fremd im Umgang mit Senioren. Es soll möglichst alles beim Alten bleiben. Nicht? Was früher gut war, ist auch heute noch gut und die Welt ist böse und das was wir hatten, das ist schon gut und lasst es so bleiben. Die Jugend muss sich nur dran gewöhnen und dann wird es schon auch weiterhin gut sein. Aber das ist nicht so. Ihr lieben alten Leute und Geschwister, ihr habt eine Lebensbibliothek, für die sollten wir uns mehr interessieren. Und verzeiht, wenn wir das nicht tun. Ihr habt eine Glaubensbibliothek, für die sollten wir Jüngeren uns mehr interessieren. Und verzeiht uns, wenn wir das nicht tun. Natürlich kann nicht alles beim Alten bleiben. Dieser Satz, das war schon immer so und gut, ist genauso verkehrt, wie wenn die Jüngeren sagen, Hauptsache es wird mal anders gemacht. Beide Sätze haben meiner Meinung nach 0 Gramm geistliches Gewicht. 0 Gramm geistliches Gewicht. Alles soll so bleiben, wie es war. Und Hauptsache, wir machen es mal anders wie die Alten. Das kann es auch nicht sein. Ich glaube, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen müssen, miteinander beten müssen. Wo will der Herr uns hinführen? In einer sich verändernden Zeit. Natürlich bleibt das Evangelium das Gleiche, der Kern bleibt. Aber die Ausgestaltung dessen und mit welchen Medien und wie wir arbeiten, lasst uns da zeitgemäß sein, modern werden, damit Menschen im Glauben wachsen und zum Glauben finden können. Ein Fazit zum Schluss noch einmal. Wir als Gemeinde, warum jeder von uns für den anderen wertvoll ist. Da ist die Tatkraft der Jugendjahre. Ihr Lieben, seid ein nach vorne treibender Motor, fordert uns heraus, macht auch mal verrückte Dinge, wo wir erst mal ein bisschen überlegen und die Hand vom Kopf schlagen oder die Finger heben. Aber ich möchte euch Mut machen zu verrückten Dingen für das Reich Jesu. Und wenn ihr Fehler macht, dann schreibt die Fehler auf und laminiert sie und denkt drüber nach, was müssten wir anders machen. Und wenn euch dann Gott gezeigt hat, was anders gemacht werden hört, dann schmeißt die laminierten Fehler wieder weg und legt neu los. Die Tatkraft der Jugend. Die Erfahrungsschatz der Lebensmitte. Ihr Lieben, lasst uns zuverlässig und treu in der Gemeinde bleiben und mitarbeiten mit deinen Erfahrungen, mit deinen Gaben. Und die Weisheit des Alters, sei mit deiner Lebensbibliothek und Glaubensbibliothek präsent in unserer Gemeindemitte. Ich kann jetzt hier nicht jedem Einzelnen sagen, was ihn wertvoll macht in unserer Gemeinde. Aber darf ich euch etwas mitgeben für eure Familien und für eure Hauskreise? Da seid ihr zu 10, zu 12, so miteinander unterwegs. Macht doch mal einen Abend, wo ihr einfach, wo jeder dem anderen sagt, warum er für den anderen wertvoll und wichtig ist. Das kann man doch mal im Hauskreisabend machen. Und ihr werdet merken, wie euch das verändert und wie euch das gut tut. Lasst uns daran festhalten, lasst es uns leben und lasst es uns spüren lassen. Jeder von uns ist in der Gemeinde Jesu nicht nur willkommen, sondern wertvoll. Und wenn wir das wieder mehr leben, mehr auf dem Schirm haben, dann machen wir Gott Ehre, dann wohnt die Liebe in der Gemeinde durch uns. Es kommt jedem von uns zugute. Und ich glaube, Menschen um uns herum werden sagen, es gibt sie doch noch. Es gibt doch noch diese Sache, dass mehrere Generationen unter einem Dach, und jetzt spreche ich mal nur unter dem Dach der Gemeinde, es gibt es also doch noch, dass mehrere Generationen unter einem Dach, unter dem Dach der Gemeinde, in froher und wertschätzender Weise zusammenleben und Jesus dienen. Ich glaube, wenn wir das ausstrahlen, dann hat Gott riesige Freude. Und deshalb möchte ich die Flipchart noch ein klein wenig ergänzen und möchte damit Schluss machen, um was es geht. Es geht um ein Wir einander. So eine Wortschöpfung, nicht von mir. Könnte auch gerade im Bund, spielt es auch gerade so eine Rolle, ist auch so eine Themenreihe. Wir einander. Wir, die Jungen, die mittleren Lebensalter und die Alten. Wir einander, miteinander, zueinander, füreinander in der Gemeinde unterwegs sein. Und warum? Weil wir es mit Jesus zu tun haben, der das Haupt ist, der Bräutigam ist. Aber ich möchte euch auch noch die 4 H's erklären. Und das macht es dann nochmal deutlich. Jesus Christus ist der Herr. Das glauben wir doch, oder? Er ist der Herr. Anfang und Ende, alles, er ist der Herr. Das zweite, er ist der Heiland. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Das dritte, er ist der hohe Priester. Er vertritt uns jetzt vor Gottes Thron, vor dessen Heiligkeit und Reinheit vertritt Jesus Christus uns. Und viertens, das vierte H ist der Helfer. Er ist der, der uns helfen will, dem wir uns anvertrauen dürfen und wissen, er meint es gut mit uns und er möchte uns weiterhelfen. Und diesem Jesus, dem Herrn, dem Heiland, dem Hohepriester und dem Helfer, dem dürfen wir hier in unserer Gemeinde dienen und ein Wir einander leben. Für den König, für den Herrn. Wir wollen dieses Lied miteinander singen. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Lasst